ARD.
Diese Konferenz war sehr richtig und sehr wichtig damals, aber ein Mangel, ein Defizit hatte diese Konferenz. Wäre besser, wenn wir damals auch Taliban an dieser Konferenz beteiligt hatten, realpolitisch gesehen.
I think the Bonn Agreement was a historical agreement.
Ich denke, die Vereinbarung von Bonn war historisch.
But the failure and the implementation of that agreement was also a point needs to be tackled.
Aber dass die Umsetzung der Vereinbarung scheiterte, ist ein Punkt, der angegangen werden muss. Killed in Action. Staffel 3. Mission ohne Ziel. Radio- und Podcast-Serie von Christoph Heinzle und Kai Küstner. Folge 2. Wir haben auf euch gewartet.
Wir blicken in dieser Folge sozusagen auf die Grundsteinlegung für die neue Islamische Republik Afghanistan, auf die Weichenstellung für die Zeit nach dem Taliban-Regime 2001. Und wir tun das mit Zeitzeugen aus Deutschland und aus Afghanistan selbst, die auf dem Petersberg oben und unten in Königswinter dabei waren, genau wie du, Christoph.
Genau, ich gehörte zu den Journalisten unten auf einem Schiff auf dem Rhein in diesen kalten, nassen Novembertagen und oben das Gästehaus auf dem Petersberg. Dort waren die Delegationen, die diese Zukunftsordnung für Afghanistan aushandeln sollten. Jeden Tag gab es Briefings des UN-Sprechers Ahmad Fauzi und es gab ein Warten, ob man denn zu Ergebnissen kommt, ob man zu Einigungen kommt. Und begleitet wurde das Ganze neben den Afghanen natürlich von internationalen Beobachtern, Delegierten, Diplomaten und für die Gastgeber, für Deutschland, war Hans-Joachim Derr, der Delegationsleiter, frisch gebackener Sonderbotschafter für Afghanistan und eben mit Taliban-Dingen sehr bewandert, weil Ex-Botschafter in Pakistan.
Die Abgeordneten und die Medien wollten nicht von den im Amt für sie zustehenden Leuten gebrieft werden, weil sie wussten, dass die keine Ahnung von Afghanistan hatten und haben solchen Druck gemacht, dass ich beides dann übernehmen musste. Also ich habe die Parlamentarier immer briefen müssen und ich habe vor allen Dingen jeden Tag zweimal runterfahren müssen, um auf dem Schiff dann bis hin zu Frau Maischberger am Ende.
Da haben wir uns auch gesehen, auch wenn wir uns beide nicht mehr konkret erinnern.
Hans-Joachim Derr gibt sich hier selbstbewusst, wie wir ihn ja bereits kennengelernt haben. Deutschland war jetzt plötzlich Mittelpunkt der internationalen Aufmerksamkeit. Dabei war der Petersberg bei Bonn eigentlich ein durchaus überraschender Tagungsort. Es war jedenfalls kein Zeichen des neuen Selbstbewusstseins der Bundesrepublik oder einer international besonders starken Stellung.
Und als es dann um den Ort der UN-Konferenz ging, da haben die Afghanen dann sehr stark gedrängt in Richtung Deutschland.
Die Afghanen waren das?
Die Afghanen. Und wir fanden das natürlich schmeichelhaft und nett und haben dann auch positiv darauf reagiert. Aber für die Afghanen war England immer noch kurioserweise der Erbfeind. Die Franzosen hatten sich total mit Massoud verbändelt und waren also irgendwie nicht akzeptabel für andere.
Waren eigentlich parteiisch.
Die Inder, die umliegenden Länder kamen auch nicht in Frage. Saudi-Arabien war ein Bösewicht als Finanzier der Taliban. Und die Amerikaner und UN, New York war ihnen auch so weit und die Idee kam wirklich von den Afghanen und wir haben sie dann aufgegriffen, haben den UN gesagt, ja, und das war schon eine tolle Herausforderung.
Deutschland schien auch deshalb passend, weil es ja eine lange Tradition deutsch-afghanischer Beziehungen gab. Die reichten zurück bis in die Kaiserzeit sogar. Es gab gute politische Beziehungen, es gab Entwicklungshilfeprojekte, Kooperation, Zusammenarbeit bei der Bildung über Jahrzehnte und es gab vor allem aber eigentlich kein eigenes deutsches Interesse als Regionalmacht oder als Weltmacht gab.
Für Deutschland war das ein Riesenprojekt, eine Riesenkonferenz mit besonderen Herausforderungen, auch bei der Zusammenstellung der Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Delegationen aus der Diaspora kamen da aus dem Ausland, Exil-Afghaninnen und Afghanen, einige wenige auch aus dem Land. Nur Tage nach dem Machtwechsel war das nicht so einfach.
Wenn ich jetzt zurückrechne, wir hatten, glaube ich, ungefähr 3 Wochen für die Vorbereitung einer Riesenkonferenz. Die UN-Fachleute haben mir nachher gesagt, sie hätten nichts dergleichen angefangen in weniger als einem Jahr Vorbereitung. Also ich bin dann unmittelbar vor der Konferenz nochmal hingeflogen und bin da rumgesaust in Kabul, um alle, die so halb zugesagt hatten zu kommen, alle nochmal zusammen zu treiben. Ich habe also wirklich das Gefühl gehabt, wie so der deutsche Schäferhund da rumzurennen. Und ich hatte nicht mal von der Bundeswehr ein Flugzeug bekommen. Die hatten da wieder Sicherheits- und Logistikprobleme. Ich habe von den Briten ein Flugzeug bekommen und habe dann all diese Teilnehmer, die aus Afghanistan kamen, die habe ich dann versammelt und dann sind wir alle in diesen Militärtransporter gestiegen, der uns dann nach Oman gebracht hat und dann in einer bequemeren Maschine nach Bonn und von dort mit dem Hubschrauber zum Petersberg.
Also Diplomat Hans-Joachim Derr war sozusagen überall, zuerst in Afghanistan, um die Schäfchen nach Bonn zu holen. Dann war er dort in Bonn natürlich einer der Strippenzieher hinter den Kulissen. Was aber machen die anderen Personen, die uns durch diese Serie begleiten?
Shukriya Barakzai beobachtete die Konferenz damals aus der Ferne von Kabul aus. Sie war zu der Zeit ja Journalistin, noch jung, aber schon mit extrem viel Energie ausgestattet, politisch extrem aktiv.
Heute, wo die Taliban zurück sind, muss sie in London leben, wo du sie ja getroffen hast, Christoph. Aber zur Ruhe gesetzt hat sie sich noch lange nicht, auch wenn ihre Familie ihr das mehr als einmal nahegelegt hat.
Having just a peaceful life, this is what my family advised me.
Einfach ein friedliches Leben zu führen, das riet mir meine Familie. Und meine Mutter sagte,
enough is enough for you.
Genug ist genug.
You test everything. You went to the dead.
Du hast von allem gekostet.
Several times.
Du bist mehrmals von den Toten wieder auferstanden.
Now is time for you to just be the mother.
Jetzt ist es Zeit, dass du einfach Mutter bist.
Be mother of your kids.
Ich bin eine alleinerziehende Mutter.
Aber die 50-Jährige sitzt heute da noch so entschlossen wie damals, als ihr die Familie diesen Rat gegeben hat, den sie in den Wind geschlagen hat, weil sie heute wie damals die Ziele, für die sie kämpft, über ihr eigenes Leben stellt.
Ebenfalls nicht in Bonn dabei war Soldat Robert. Der befand sich zu der Zeit gerade in der Ausbildung zum Diensthundeführer. Und Robert hatte in seiner ja eher kurzen Karriere als Soldat schon einiges erlebt, vor allem in seinem Einsatz im Kosovo. Er war ja auf dem Balkan im Auslandseinsatz gewesen, erstmalig 1999, und hat dort Dinge erlebt, die ihn geprägt haben, um es freundlich zu formulieren. Wie zum Beispiel das Erlebnis, dass er orientierungslos durch ein Minenfeld irren musste.
Dass ich mich in ein Minenfeld verlaufen habe, hat viele Jahre später noch für die Situation gesorgt, dass ich nicht über eine Wiese gehen konnte, weil ich Angst hatte, auf eine Mine zu treten. Und so entstehen Ticks, wenn man durch die Stadt geht, da sind Gullis. Ich bin nicht mehr über Gullis gegangen, über Gitter und so weiter. Das macht ein Gesünder vielleicht auch. Aber für mich war das, ich wusste ja, woher das kam. Und das konnte ich vorher total unbeschwert.
Doch nach diesem Einsatz im Kosovo bieten sich dem jungen Soldaten Robert auch Chancen. Es öffnen sich Türen.
Erstmal war ich auf einem Lehrgang. Das ist die multinationale Division. Das ist ein Sportwettkampf für die fittesten, sag ich mal, Fallschirmjäger auf internationaler Ebene. Und habe dort einfach meinen Körper kennengelernt. Und was Robert, der vorher ein Lauch war, auf einmal alles aushalten kann, körperlich und mental. Und dann öffnete sich die große Tür, die Chance, einen Hund zu bekommen. Als Kind durfte ich nie einen Hund haben. Ich komme so richtig aus der ostdeutschen Platte. Und meine Eltern waren immer gegen einen Hund. Und so habe ich dienstlich geliefert einen Hund bekommen bei den Fallschirmjägern. Damit hat sich ein Kindheitswunsch erfüllt.
Im Dezember 2001 weiß Robert dann, dass es für ihn ernst wird, dass er als einer der ersten deutschen Soldaten nach Afghanistan geht. Aber noch sind wir auf dem Petersberg. Noch ist dieser Einsatz nicht offiziell beschlossen.
Und dort auf dem Petersberg sah ich vier Delegationen miteinander sprechen, afghanische Delegationen, die über die Zukunft entscheiden sollten, die Getreuen um den Ex-König Zahir Shah, die sogenannte Rom-Gruppe, die Iran-Nahen der Zypern-Gruppe und die Exil-Afghanen aus dem pakistanischen Peshawar.
Und die Nordallianz natürlich, das siegreiche Bündnis der Taliban-Gegner, damals faktisch Machthaber in Kabul.
Heute sagt man ja gerne, die Taliban haben gefehlt, warum waren sie nicht dabei?
Also diese Frage, die sieht natürlich rückwärts gesehen, sieht die sehr, wie soll ich sagen, zielführend aus. Aber das war zu dem Zeitpunkt einfach so völlig unvorstellbar. Die waren noch nicht endgültig besiegte Kriegspartei, waren in ihrem Ruf auch bei allen anderen, allen Nicht-Taliban-Afghanen völlig verbrannt. Sie waren für die Amerikaner indiskutabel. Zum Beispiel die Iraner haben gekreischt, als sie gehört haben, dass man auch nur erwägen könnte, sie reinzunehmen. Also es war einfach sowas von weit ab und unrealistisch. Es war total unrealistisch zu denken, dass man die Taliban, wen auch von denen, heranholt zu einem Dialog.
Das Thema Taliban-Teilnahme sei gar nicht groß diskutiert worden, erinnert sich ein anderer wichtiger deutscher Diplomat, Thomas Ruttig, damals auf dem Petersberg, allerdings in Diensten der UN-Afghanistan-Mission. Und ich hatte ihn damals auf dem Dach des Medienschiffs erstmals getroffen.
Und wie ihn dann ja gemeinsam in seinem Gärtchen in Brandenburg, etwa eine Autostunde von Berlin entfernt, fast 22 Jahre nach der Petersberg-Konferenz. Thomas Ruttig war schon als DDR-Diplomat in Afghanistan gewesen, spricht die Sprachen des Landes fließend und hat eine ziemlich klare Meinung, ob man die Taliban damals hätte dabei haben sollen.
Es lag eben auf der Hand, dass man mit denen, die diejenigen unterstützt haben, die die Anschläge des 11. September verübt haben, da nicht mit am Tisch haben wollte. Da war wahrscheinlich die Ansicht weit verbreitet, die sind erledigt mit der militärischen Niederlage, obwohl es eben ja keine militärische Niederlage im Kampf war, sondern ein Rückzug. Also da hat man schon angefangen, sie zu unterschätzen. Rückblickend sage ich, ja, man hätte es zumindest versuchen sollen, die Taliban da mitzuhaben, weil sie waren geschwächt und man hätte sie möglicherweise in diese neuen Strukturen einbinden können.
Es hätte auch in der damaligen Phase eigentlich niemand verstanden.
Heidemarie Wieczorek-Zoll von der SPD, damals Entwicklungsministerin, hatte zu diesem Zeitpunkt schon Kontakt zur sogenannten Zivilgesellschaft aufgenommen. Menschenrechtler, Frauenaktivistinnen, Demokratiebewegte. In Königswinter waren sie auf einer eigenen Veranstaltung präsent. Sie waren sozusagen das Afghanistan von unten.
Hätte niemand verstanden. Und am allerwenigsten die Zivilgesellschaft.
Weil das klar die Bösen waren.
Weil das die waren, die natürlich Menschenrechte unterdrückt haben und Frauen unterdrückt haben.
Aber später kamen Zweifel, gerade den Afghanen kamen Zweifel. Rangin Dadfas-Banter etwa, deutsch-afghanischer Politikdozent aus Aachen, Grünen-Politiker, der ebenfalls auf dem Forum der Zivilgesellschaft dabei war, der ist heute sehr selbstkritisch.
Wäre besser, wenn wir damals auch Taliban an dieser Konferenz beteiligt hatten, realpolitisch gesehen. Wir müssen hier unterscheiden zwischen einer normativen Herangehensweise, was erwünscht war, dass man nur Demokraten zusammenbringt. Aber damit schaffte man nicht sozusagen dauerhafte Stabilität in Afghanistan. Aber Taliban wahrscheinlich war möglich, damals die auch an die Konferenz einzuladen, was nicht von Afghanen, aber vor allem von der Administration der Vereinigten Staaten von Amerika abgelehnt wurde.
Eigentlich aber hätte es auf dem Petersberg noch eine Delegation geben sollen, nämlich junge demokratische Kräfte, die mit den bisherigen Parteien und Machthabern nicht verbunden waren.
Unter ihnen Nader Naderi. Wir haben ihn in der zweiten Staffel kennengelernt als Unterhändler der Kabuler Regierung mit den Taliban, als Berater von Präsident Karzai. Damals aber war Nader Naderi ein junger Menschenrechtsaktivist, Taliban-Gegner an der Universität von Kabul.
Yeah, I was told that you are invited to be part of the Bonn political conference as a side of the discussion.
Nader Naderi hatte erwartet, wie er erzählt, dass er die Gruppe der jungen Menschen Afghanistans repräsentieren würde auf dem Petersberg. Er hatte auch erwartet, dass er bei den sich bekämpfenden Fraktionen direkt mit am Tisch sitzen würde.
So we were thinking it will be this new Afghanistan. It will be all of it. They are the reality and we are the reality.
Wir dachten, erzählt Naderi, das ist das neue Afghanistan und wir sind ein Teil der neuen afghanischen Wirklichkeit.
Noch unter den Taliban hatte Naderi Kontakt zur UN-Mission aufgenommen, zu Thomas Ruttig, genau dem, der dann das Bindeglied war zu diesen jungen demokratischen Kräften während der Petersberg-Konferenz. Und Naderi machte sich gerade im Hotel der Delegierten in Königswinter fertig für die Konferenz.
I was just finding somebody to fix my tie. I was not able to put proper tie.
Er war gerade dabei, sich jemanden zu suchen, der ihm die Krawatte bindet, denn er selber konnte das nicht. Und in dem Moment kam Thomas Ruttig und sagte, sorry, die haben entschieden, dass wir nicht am Hauptversammlungsort sitzen. Dass er selber sauer sei und andere UN-Leute auch. Ruttig habe sich entschuldigt.
I was so disappointed, I was so drawn and I felt like almost crashed, saying, coming all the way.
Naderi selbst war danach so niedergeschlagen und enttäuscht, nachdem er ja den ganzen Weg gekommen war und nun nicht Teil dieses neuen Afghanistans sein würde.
Und aus Sicht von Thomas Ruttig war das einer der ganz großen frühen Fehler, dass man eben nicht das relativ breite demokratische Spektrum Afghanistans mit eingeschlossen hatte.
Wir haben das bei der UNO damals angestrebt. Wir haben auch Leute aus dem demokratischen Untergrund in Afghanistan nach Bonn gebracht. Aber aus Gründen, die mir bis heute nicht ganz klar sind, wurde diese fünfte Delegation, die es da geben sollte, was auch mit dem Auswärtigen Amt abgesprochen war, dann nicht an den Konferenztisch gelassen. Dadurch kamen sie dann auch nicht mit rein in die spätere Rollenverteilung, in die Verteilung der Ämter, also sozusagen in die Regierung und die anderen Institutionen.
Es gab demokratische Persönlichkeiten. Hätte man auch die beteiligen können, was später man versucht hat, aber dann waren bis dahin die Dschihadi-Elemente waren sehr stark.
Die Nordallianz also vor allem und auch andere Machthaber aus den alten Zeiten, dass die Demokraten nicht mit am Tisch saßen, war wohl auch das Ergebnis von Druck anderer mächtiger ausländischer Staaten und am Ende aber auch von Seiten des UN-Afghanistan-Beauftragten, der gleichzeitig Leiter der Konferenz war, Lakhdar Brahimi, und von Salmai Khalilzad, genannt Sal, US-Afghane, Berater der US-Regierung, Manager, der damals noch ein relativ unbeschriebenes Blatt war, wie sich auch Nada Naderi erinnert.
Sal, at that time, he was known as an Afghan with high authority in US government.
Sal wurde eher als einer von der afghanischen Seite gesehen, erzählt Naderi. Später wurde Salmai Khalilzad nicht nur US-Botschafter in Afghanistan, sondern auch wichtigster Afghanistan-Berater mehrerer US-Präsidenten.
Und er stand dann ja später hinter dem Doha-Abkommen der USA mit den Taliban 2020. Ergebnis dieser Übereinkunft war praktisch der bedingungslose Abzug aller ausländischen Truppen aus Afghanistan. Für viele der Anfang vom Ende der Republik.
Das war ja ausführlich Thema in unserer zweiten Staffel, der Fall von Kabul. Da hatten wir auch mit Khalilzad gesprochen. Die Amerikaner standen offenbar auch hinter dem Knalleffekt zu Konferenzbeginn auf dem Petersberg. Der betraf eine ganz wichtige Personalie, den künftigen Präsidenten. Auch wenn es UN-Diplomat Brahimi war, der die Überraschung präsentierte.
And it was Brahimi, who said, "Now an Afghan from inside Afghanistan."
Es war Brahimi, der sagte, ich habe da jemanden in Afghanistan. Und dann kam Hamid Karzai ans Telefon, erinnert sich Naderi, der in seinem charmanten Dari-Pashtu-Gemisch 2 oder 3 Minuten sprach. Und da wusste Naderi, dass man sich auf der Konferenz schon auf einen Anführer geeinigt hatte.
Hamid Karzai, Pashtune, ehemaliger stellvertretender Außenminister, aber eben keiner der Mächtigen mit Blut an den Händen. Karzai sprach tadelloses Englisch, hatte Humor, hatte vor allen Dingen beste Beziehungen zum Westen, zu den USA. Und er hat sich während der Konferenz aus Südafghanistan über Satellitentelefon eines CIA-Trupps gemeldet.
Also es wurde noch nicht über Inhalte diskutiert, keine Strategien festgelegt, aber es gab schon eine wichtige Weichenstellung für eine zentrale Personalentscheidung, orchestriert im Hintergrund der Konferenz.
Es war klar, man konnte jetzt nicht einen jungen, begeisterten Demokraten dafür wählen. Man musste einen in den Strukturen verankerten Stammeschef finden. Und da war Karzai aus dem Raum Kandahar, war natürlich da ein guter Vorschlag.
Und mit einer gewissen Erfahrung auch schon Erfahrung, in Regierung.
Was natürlich auch immer angenehm ist, für fließend Englisch und westliche Erfahrungen, Kontakte. Es war klar, bei einer de facto starken Präsenz der Nordallianz muss bei einem Land, in dem immerhin fast die Hälfte Pashtunen sind, muss dann ein Gegengewicht sein. Und in den damaligen Umständen war das die richtige Wahl. Und es war nicht leicht, es in der Nordallianz unterzujubeln. Die hat dafür im Gegengewicht die wichtigsten Ministerien bekommen.
Die Petersberg-Konferenz entschied aber nicht nur über die Umrisse der neuen Regierung und den Fahrplan für die nächsten Monate, sondern auch über eine internationale Militärpräsenz, die ISAF. Eine internationale Schutztruppe sollte das sein, die bei der Herstellung von Sicherheit eher so behilflich sein sollte.
Sollte aber eigentlich ja keine große Streitmacht werden. Das wurde zwar diskutiert, aber man fand eigentlich in einem Land, das so groß und unzugänglich ist wie Afghanistan, wäre das eher nicht zielführend.
Die totale Befriedung Afghanistans hätte vorausgesetzt eine Lösung, wie wir sie im etwas kleineren, im Kosovo, in Osttimor und Bosnien hatten. Ein internationales militärisches Protektorat, was das ganze Land kontrolliert. Das ist auch natürlich diskutiert worden. Es war aber klar, dass Afghanistan, da haben die Experten sofort gesagt, das verlangt also mindestens 500.000 Soldaten. Das war schon mal. Die hatte keiner, die wollte auch keiner. Und dann hat es geheißen, ja gut, dann bleibt nur die kleine Lösung. Und da liegt natürlich schon ein Problem der Langzeitentwicklung. Die kleine Lösung war dann ISAF, eine internationale gemischte Präsenz die schlagkräftig ist, aber eben immer nur punktuell die Afghanen unterstützen kann.
Unklar war zu diesem Zeitpunkt, wer eigentlich zieht, mit wie vielen Soldaten genau mit. Klar aber war, es würde eine breite Koalition der Willigen unter UN-Mandat geben.
Klar wurde damals aber auch, dass dieser Wunsch nach Militärpräsenz maßgeblich von den Afghanen selbst kam. Die Nordallianz war zwar skeptisch, weil sie de facto Machthaber waren, aber es gab breite Zustimmung anderer Gruppen, gerade unter den Jüngeren in Afghanistan.
To a lot of those of us Afghans who wanted stability and who knew that in absence of that kind of force, what kind of power interfight will begin again.
Diejenigen Afghanen, die Stabilität wollten, erzählt Nader Naderi, wussten, dass es ohne eine militärische Präsenz wieder neue Kämpfe geben würde und deshalb habe es eine große Erleichterung darüber gegeben, dass internationale Truppen im Land sein würden.
Die große Bitte war, lasst uns nicht wieder allein wie nach Abzug der Sowjets. Bleibt bei uns, hilft uns mit allen Mitteln und sorgt für Stabilität im Übergang und einen Start, einen guten Start. Das war, ich würde mal sagen, über 90% der Afghanen waren dieser Meinung. Das hat sich dann auch wieder aufgelockert, aufgelöst.
Das heißt, das war nicht, wie das teilweise später interpretiert und auch gesehen wurde, eine vom Westen gefundene Idee, wir schicken dort jetzt unsere Streitmacht hin, um zu sichern, dass da auch nichts mehr anbrennt, sondern das war ein afghanischer Wunsch.
Ja, es war afghanischer Wunsch.
Die Petersberg-Konferenz hat darüber hinaus auch einen Fahrplan ausgehandelt. Erst sollte eine Übergangsregierung unter Hamid Karzai geschaffen werden, dann zweiter Schritt kurzfristig eine große Stammesversammlung mit Abgesandten aus allen Provinzen. Die sollte dann wiederum den Weg freimachen, dritter Schritt für eine Verfassungsversammlung und das sollte dann viertens schließlich in freie Wahlen münden.
Inhaltlich war also eigentlich alles in trockenen Tüchern und trotzdem ging die Konferenz in die Overtime. Wir Medienbeobachter warteten auf eine Entscheidung, denn es gab ein hartes Ringen, vor allem mit der Nordallianz und dem immer noch anerkannten Altpräsidenten Rabbani. Der weigerte sich noch, grünes Licht zu geben, aus der Ferne, aus Kabul. Und deshalb gab es dann ein Krisentelefonat von Joschka Fischer, dem deutschen Außenminister. Mit dabei waren auch Hans-Joachim Derr, der Afghanistan-Sonderbotschafter, der Rabbani gut kannte, und Martin Kobler, Fischers Büroleiter, der seinen Minister gut kannte.
Ich habe selten so jemand mit politischem Gespür erlebt wie Joschka Fischer. Natürlich von seiner ganzen Vita war das auch nicht erstaunlich. Und er wusste immer, wie weit er gehen konnte.
Rabbani hat sich erstmal darauf versteift, dass ja alles sehr nett sei von den Deutschen und von der UN. Aber er musste sich das in Ruhe jetzt anschauen und überlegen und so. Und dann hat Fischer erstmal sanft und dann immer drohender und hat am Ende wirklich harte Drohungen ausgesprochen. Das war für mich so, dass ich gedacht habe, ein Afghane kann auf sowas nicht reagieren, außer mit Abbruch und Wutanfall. Aber Rabbani ist dann eingeknickt. Also es war für mich, war das Telefonat ein Schlüsselerlebnis.
Er wusste, wie weit er mit Rabbani da gehen konnte und es hat ja dann auch gewirkt. Fischer war ja ein Vollblutpolitiker und es war ein Gleich zu Gleich. Und es kam glaubwürdig rüber und deswegen hat Rabbani wahrscheinlich auch gesagt, hier, ja, machen wir so. Die verstanden sich irgendwie, hatte ich so das Gefühl. Ja, also so auf einer persönlichen Ebene, obwohl sie sich nie gesehen haben.
Der Junge will die Grüne, ja, und der alte Mann in Kabul.
Genau, also das war irgendwie, da war eine Chemie da, ja, die funktioniert hat.
Als der Telefonhörer aufgelegt wurde in diesem Gespräch, was war da für ein Gefühl im Raum? Also zwischen Fischer, Ihnen und anderen, die noch...
Begeisterung.
War das der entscheidende?
Weil sonst wären diese Tage mehr oder weniger umsonst gewesen, nicht die ganze Petersberg.
Aus Rabbanis Sicht war das aber auch realpolitische Einsicht, denn er wusste sehr genau, dass die jüngere Garde der Nordallianz für diesen Deal von Petersberg bereit war.
Am Ende zwar ein Foto für die Geschichtsbücher, demonstrative Einigkeit der Afghanen auf dem Petersberg. Aber bis die Unterschriften unter das Abkommen gesetzt werden konnten, stritten sich die vier Verhandlungsgruppen bis zuletzt um die Zusammensetzung der Übergangsregierung. Dann einigten sie sich auf einen, der nicht dabei war. Der Paschtunenführer Hamid Karzai soll Regierungschef werden. Zum Ausgleich gehen drei Schlüsselressorts an die Nordallianz mit ihrem Verhandlungsführer Yunis Kanuni, der das Innen-, das Außen- und das Verteidigungsministerium durchsetzte. Auch zwei Frauen sind auf der Ministerliste. UN-Sondervermittler Brahimi mahnte nachdrücklich, das auf 6 Monate beschränkte Abkommen könnte Afghanistan nur eine Atempause bringen.
When the Bonn Agreement was signed, that was a very different feeling. He was full of joy. It was like all of us there were like celebrating, hugging each other in the Pittsburgh Hill at that bigger hall where it is.
Als das Bonner Abkommen unterzeichnet war, berichtet Nada Naderi, seien sich die Menschen auf dem Petersberg regelrecht um den Hals gefallen. Und er selbst dachte, jetzt öffnet sich wirklich eine neue Tür für sein Land.
In diese Begeisterung mischte sich aber auch Skepsis, weil etwa Shukriya Barakzai klar war, es war ein Abkommen mit den alten Kräften und den alten Mächtigen, die wenig Interesse hatten an revolutionären Veränderungen, politisch wie gesellschaftlich.
Das Bonner Abkommen enthielt symbolisch eine Erklärung zur Frage der Frauen,
but not meaningful engagement.
Aber nichts wirklich Bedeutsames.
That's why if you see on the Bonn Agreement, out of all those ministers and warlords, there's only one Ministry of Women's Affairs.
Unter all den Ministern und Warlords gab es nur ein Ministerium für die Belange der Frauen.
Where the same person was minister and the deputy of interim government.
Dieselbe Person war Ministerin und Vize für die Übergangsregierung.
Sima Sama, Dr. Sama. That's how they, if they consider women empowerment.
So stellten die sich Frauenförderung vor.
Aber Hoffnung überwog, es gab Aufbruchsstimmung und es gab große Erwartungen an die internationale Gemeinschaft. Das bekam Entwicklungsministerin Heidemarie Wieczorek-Zeul immer wieder von Afghaninnen und Afghanen zu hören.
Die meisten haben gesagt, wir haben auf euch gewartet und gut, dass ihr euch jetzt engagiert.
Und Sie hatten das Gefühl, dass das auch eine besondere Erwartung gerade den Deutschen gegenüber?
Ja, aber definitiv, weil sie eigentlich schon davon ausgegangen sind, die Aktion gegen den Terror ist das eine, aber das andere ist eigentlich das, was sie eigentlich wollten.
Das heißt, die Deutschen waren so ein bisschen das zivile Gesicht des westlichen Einsatzes?
Ganz sicher, ja.
Aber was hieß das nun alles für die Bundeswehr, die sich nur wenige Wochen später aufmachen sollte nach Afghanistan? Dem Soldaten Robert Müller, dem Diensthundeführer aus Seedorf, war das damals überhaupt nicht klar.
Also für mich ging es erstmal grundsätzlich um diese politische Entscheidung. Wir gehen nach Afghanistan, aber was machen wir da eigentlich? Also ich meine, was ist unser Auftrag? Also ich als kleiner Soldat habe nicht verstanden, was wir dort machen. Erstmal, also klar, Sicherheit. Wir stellen Sicherheit her. Ja, für wen? Für wie lange?
Niemand habe ihm das erklärt, sagt Robert Müller. Und große Fragezeichen gab es auch bei Karl Hubertus von Butler, dem Kommandeur des ersten Einsatzkontingents der Bundeswehr.
Also ich würde mal so sagen, der Gesamtauftrag war, wenn man es runterdeklinieren will, bis in die taktische Ebene hinein, eher nebulös. Also es, von politischer Seite kam ja immer, wir wollen friedliche Entwicklung, wir wollen demokratische Verhältnisse. Aber was heißt das in der Umsetzung, dies militärisch zu operationalisieren? Wie weit sollten wir gehen?
Den Start der Übergangsregierung dieses neuen Afghanistans habe ich dann in Kabul miterlebt, damals im Dezember 2001, und auf die Bundeswehr gewartet. Die Ankunft des Generals und seiner Soldaten und der Neubeginn nach den Taliban, aber auch die ersten deutschen Toten des Einsatzes sind Themen der nächsten Folge. Killed in Action, Staffel 3, Mission ohne Ziel.
Killed in Action, Radio- und Podcast-Serie von Christoph Heinzle und Kai Küstner. Mit Maja Schöne. Technische Realisation: Christian Alpen, Nicole Graul und Sebastian Ohm. Die Regie hatte Nikolai von Koslowski, die Redaktion Ulrike Thoma. Killed in Action ist ein Podcast von NDR Info in der ARD Audiothek, der Audio-App der ARD und überall da, wo es Podcasts gibt.
Und hier noch ein Podcast-Tipp von uns.
Hallo, ich bin Anna Engelke.
Und ich bin Carsten Schmiester.
Russland führt jetzt schon im dritten Winter Krieg gegen die Ukraine.
Über die Entwicklung sprechen wir im Podcast Streitkräfte und Strategien, immer dienstags und freitags.
Wir analysieren mit Experten und unseren Korrespondenten in der Ukraine.
Die Soldaten an der Front klagen über Müdigkeit, aber dennoch ist der Großteil der Bevölkerung bereit, weiter zu kämpfen und sieht keine Alternative, als sich weiter zu verteidigen.
Und wir geben ruhige Antworten auf die vielen beunruhigenden Nachrichten.
Man muss sehr deutlich sehen, dass in der Ukraine ein Kampf geführt wird um Freiheit. Dass dieser Kampf, der dort geführt wird, ein Kampf bis zum Äußersten ist. Und all das, was an Unterstützung notwendig ist, das muss auch in die Ukraine gegeben werden. As long as it takes.
Hören Sie gerne rein und abonnieren den Podcast Streitkräfte und Strategien.
Zum Beispiel in der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt.